Domradio. Das Thema.
Herzlich willkommen im Thema. Um Familienbildung geht es heute, also um spezielle Bildungsangebote für Familien, für Eltern, Großeltern, Paten, Kinder und Jugendliche. Vielleicht kennen Sie die vielen Eltern-Kind-Kurse, die es gibt, oder Babysitterkurse für Jugendliche, Väter-Söhne-Kochen, Kirchenführungen für Kinder, Yoga für Omas und ihre Enkelinnen und viele weitere Kurse gibt es. Es gibt eine ganze Menge Angebote. Und wie die vor noch 60 Jahren aussahen und wie sie sich weiterentwickelt haben und wohin sie sich so in den kommenden Jahren entwickeln werden, das unter anderem wollen wir heute erkunden. Ich bin Susanne Becker-Huberti und darauf sehr gespannt. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema: gewaltfreie Kommunikation, Kochen à la Landlust, Kinderfragen nach Glauben und Leben. Das sind mal drei von sehr vielen Bildungsangeboten in den ungefähr 80 katholischen Familienbildungseinrichtungen, die sich in der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung zusammengeschlossen haben. Klingt erstmal kompliziert, kann man aber griffig schön abkürzen in BAG. Und seit 60 Jahren leistet eben die BAG Lobbyarbeit für Familien und für passende Bildungsangebote und engagiert sich für die Qualität von Familienbildung. Und in unserer Sendung Das Thema fragen wir heute, wie sich Bildungsangebote für Familien so in den vergangenen 60 Jahren verändert haben, welche Entwicklungen die Profis so für die kommenden Jahre skizzieren und wo konkret heutzutage Unterstützung gebraucht wird. Und dafür habe ich mir zwei Expertinnen ins Studio eingeladen. Gieslinde Fischer-Köhler, sie ist die Leiterin der Fachstelle der BAG, und Kerstin Raub-Berthold ist Mitglied in deren Leitungsteam und sie ist die Leiterin der katholischen Familienbildungsstätte Mönchengladbach. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Ja, Dankeschön.
BAG ist die Abkürzung, haben wir schon mal gesagt. Der Name nochmal lang, einmal noch: die Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung. Und sie wird in diesem Jahr 60. Das ist der Anlass für uns, auch heute mal genau drauf zu schauen. Frau Fischer-Köhler, erklären Sie doch mal bitte ganz kurz, was ist die BAG?
Die BAG, das ist ja die Abkürzung, wie Sie schon gerade gesagt haben, von Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Familienbildungsstätten oder auch www.familienbildung-deutschland.de. Man kann das dann auch nochmal nachschauen. Wir sind seit 60 Jahren, das war auch unser Satzungszweck von Anfang an, die Interessenvertretung für Politik, Gesellschaft und Kircheninteressen innerhalb der Familienbildung. Wir haben einen engen Kontakt zum Bundesfamilienministerium und, weil wir eine Bundesorganisation sind, zur Bischofskonferenz mit vielen Organisationen. Wir vertreten zurzeit 82 katholische Mitgliedseinrichtungen, aber unsere Angebote, unsere Fortbildungsangebote sind für alle offen, also auch für unsere evangelischen Kolleginnen und Kollegen oder für paritätische Kolleginnen. Das ist ganz, ganz offen.
Also Sie mischen richtig mit, was die Politik angeht, auch innerkirchlich.
Ne?
Und Sie bieten zum Beispiel Fortbildungsangebote an für Leute, die in Familienbildungsstätten arbeiten.
Genau, und zwar für Leitungskräfte, für hauptamtliche pädagogisches Personal und für die ganz, ganz vielen Tausende von Honorarkräften, die ja die eigentliche Arbeit vor Ort mit den Eltern und Kindern anbieten.
Da werden wir später nochmal auf Beispiele kommen und ich werde Sie auch mal fragen, wie das denn so funktioniert, wenn man so kirchlich und politisch da mitmischt, so Interessenvertretung, Lobbyarbeit, wie das eigentlich geht. Frau Raub-Berthold, Sie sind im Leitungsteam, Sie leiten aber auch die katholische Familienbildungsstätte Mönchengladbach, und da würde ich Sie gerne mal fragen, wie profitieren Sie davon, dass es die BAG gibt?
Also wir profitieren in erster Linie von der Vielzahl der Fortbildungsangebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen auch für die Kursleitungen und natürlich schon auch sehr, sage ich mal, als Inputgeber für unsere Programmgestaltung. Also so die Frage, was treibt Familienbildung um, was sind die relevanten Themen, ne, die dann auch entsprechend umgesetzt werden. Also das ist, würde ich mal sagen, so unser größter Profit, wenn man also das so sagen möchte.
Ne? Hat man mal so einen Sparringspartner, wenn man darüber nachdenkt, wie entwickelt sich das alles weiter.
Ja. Ne? Und auch für uns auch Ansprechpartnerin, wenn es halt vor Ort Fragen gibt, ne? Wenn es auch mal auch um Gesetzeslagen gibt und Veränderungen, ne? Da können wir uns dann an die BAG wenden, und das ist natürlich für uns in der täglichen Arbeit sehr hilfreich.
Sie leiten die Familienbildungsstätte in Mönchengladbach. Ja. Können Sie uns mal so kurz vorstellen, was da für ein Angebot herrscht, was es da alles gibt?
Ja, ich fange vielleicht mal mit damit an, was wir an Unterrichtsstunden leisten. Das sind so 20.000 bis 22.000 Stunden im Jahr. Das Angebot ist ganz breit gefächert. Fängt also wirklich an mit PEKE-Kursen, Eltern-Kind-Kurse. Das ist ja so das, was als klassische Angebote der Familienbildung zählen und bekannt sind. Geht weiter über alles das, was Familien vielleicht gerne hätten in der Gestaltung ihres Familienalltages. Von Kochen angefangen, Nähen angefangen. Wir haben aber auch Lernförderung, wenn es dann in der Schule nicht so ganz rund läuft. Wir haben Persönlichkeitsbildung, wir haben Gymnastikkurse, also so die ganze Palette und auch einen Teil halt beruflicher Bildung, wo es halt darum geht, die Menschen, die in der Familienbildung zum Beispiel tätig sind, auch einfach nochmal zu befähigen und zu unterstützen.
Also das ist Familienbildungsarbeit Stand heute, wie das so vor 60 Jahren aussah, ja. Wie sich das Ganze überhaupt bis heute entwickelt hat, darauf bin ich gleich mal sehr gespannt. Sie sind im Thema bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Familienbildung ist heute unser Thema. Familienbildung heutzutage, dazu gehören die beliebten sogenannten PIKLA oder PKIP-Kurse für Eltern und Babys und Kleinkinder oder Babymassagekurse. Dazu gehören Kochkurse, Meditationskurse, Kurse für kreatives Schreiben, Sprachkurse für Flüchtlingsfamilien und, und. Und wie Familienbildung vor 60 Jahren ablief, das können mir meine Gäste heute erzählen. Frau Fischer-Köhler, Familienbildung vor 60 Jahren noch. Wie sah das aus?
Sehr traditionell natürlich, weil das Familienbild ja auch sehr, sehr traditionell war. Der Vater ging arbeiten, ganztags damals noch, nicht Teilzeit, nicht gebunden an irgendwelche stellenweise reduzierten Arbeitszeiten. Die Mutter war zu Hause, es war ihre Hauptaufgabe. Und deswegen war Familienbildung damals Frauenbildung. Aber auch im positiven Sinne Frauenbildung. Familienbildung hat die Frauen begleitet in bestimmten Kursen, wie sie im Nachkriegsdeutschland, das darf man ja nicht vergessen, es war ja Aufbauzeit, zum Beispiel aus dem, was sie hatten, ein schmackhaftes Essen bereiten konnten für sich und ihre Kinder und auch aus dem, was sie hatten, Kleidung nähen konnten. Also Nähkurse und Kochkurse. Und die Geburtsvorbereitungskurse waren damals die drei Säulen der Familienbildung. Und daraus ist dann dieses vielfältige Angebot von heute entstanden.
Und damals hieß das noch, die Kinder waren in der Zeit im Kindergarten oder waren die dabei, während die Kurse waren? Wie war das damals?
Also damals war klassisch, dass die Frauen alleine kamen. Das war auch für viele nach der dritten Unterrichtsstunde immer sehr angenehm, dass sie sagen konnten, ich bin hier nur als Frau und kann meine Fragen, meine Probleme auch mal, während ich im Kochtopf rühre, mal mit der Fachkraft besprechen. Und sie sind nicht nur wegen des Kochens gekommen, sondern auch sehr, weil sie Fragen, Anfragen, Probleme mit ihren Kindern, mit ihren Männern oder mit der Umgebung hatten. Und da waren sie in einem geschützten Raum und konnten das über die praktische Tätigkeit mit anderen Frauen und mit einer Fachkraft diskutieren. Das waren die Anfänge.
Kurse waren entweder während der Kindergartenzeit, morgens zwischen 9 und 12 oder eben abends.
Ja, aber vorrangig morgens.
Und dann vor 60 Jahren hat sich ja die BAG, also die Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung, gegründet. Mhm. Als Interessenvertretung für die vielen Familienbildungsstätten, die sich damals eben auch gründeten. Was war der Anlass, die BAG zu gründen?
Also es gab damals schon 31 katholische Einrichtungen, Mütterschulen hießen die ja damals, weil es hauptsächlich für Frauen und Mütter eben war, daher auch der entsprechende Name. Die 31 haben sich vorher schon immer zu Fortbildungen beim Pestalozzi-Verband, Fröbel-Pestalozzi-Verband getroffen. Und die BAG wurde nicht durch die Leitungskräfte gebildet, sondern durch Bundesverbände, die ein Interesse hatten, Frauen und Mütter in ihrer Entwicklung zu fördern. Und die haben sich zusammengeschlossen, zum Beispiel die Katholische Frauengemeinschaft, die ja heute noch Trägerin der BAG ist, der Katholische Deutsche Frauenbund, der BDKJ, der Deutsche Caritasverband, die haben sich zusammengeschlossen zu der BAG damals, BAG Mütterschulen.
Was für eine Atmosphäre war das damals zur Gründungszeit? War das so eine, kann man von einer Aufbruchsstimmung sprechen?
Ich würde sagen, es waren die toughesten Frauen, die ich so im Nachhinein natürlich nur durch Briefe und nur durch Berichte erlebt habe, dass sie einfach gesagt haben, wir machen aus nichts, machen wir was. Und dass das so beständig 60 Jahre sich immer weiterentwickelt hat, kann man, glaube ich, dem guten Menschenverstand und der Fachkompetenz dieser Frauen von damals noch ganz großen Dank zollen. Also ich bewundere diese Pionierfrauen sehr.
Was ich nochmal interessant finde, Sie haben ja erzählt, traditionelles Frauenbild, der Mann ging arbeiten, die Frau machte dann mal einen Kochkurs vielleicht, aber war sonst für die Familie einfach da. Mhm. Aber die, die damals die Kurse leiteten, vielleicht auch diese Familienbildungsstätten, das waren doch schon auch die Frauen, vielleicht auch die ersten Frauen, aber Frauen, die gearbeitet haben.
Ja, aber alle unverheiratet. Okay. Alle unverheiratet, manche Lehrerinnen, sehr viele Hauswirtschaftsmeisterinnen, also die diese traditionellen Hauswirtschaftsberufe hatten, Schneidermeisterinnen. Und die haben zusammen dann die Einrichtung geleitet. Ganz klein, mit ganz einfachen Mitteln, aber ich finde sehr effektiv, für die Zeit sehr effektiv.
Mensch, dann ist ja Wahnsinn, was da in 60 Jahren passiert ist. Ne? Bis heute so eine richtig große katholische Familienbildungsstätte. In vielen Orten gibt es die ja jetzt richtig viele Angebote hat für alle möglichen Leute. Genau, da wollen wir nämlich gleich mal drüber sprechen, wie sozusagen aus den Wandermütterschulen anfängen, bis heute das daraus gewachsen ist. Das frage ich Sie gleich nach den Nachrichten bei uns. Schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, an Gislinde Fischer-Köhler und Kerstin Robertold. Sie bleiben noch bei uns. Schön.
Jawohl, und zwar Bildungsangebote für Familien stehen bei uns heute unter der Lupe. Was kann für die Qualität solcher Angebote getan werden? Welche Trends und Entwicklungen gibt's? Ich bin Susanne Becker-Huberti. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
Das Thema mit der Mütterschule hat es angefangen vor 60 Jahren. Da hieß das noch Mütterschule. Da gab es dann abends, morgens Näh- und Kochkurse für Mütter. Davon haben uns eben unsere beiden Familienbildungsfachfrauen erzählt, Gislinde Fischer-Köhler und Kerstin Raub-Berthold. Wie hat sich denn die Familienbildung dann nach diesen Pionierjahren mit der Aufbruchsstimmung, von der Sie gerade berichtet haben, wie hat sich dann weiterentwickelt?
Ja, in der Mitte der 60er Jahre hat sich dann die Familienbildung von der Mütterschule zur Familienbildungsstätte vom Namen her weiterentwickelt. Das war kein Zufall, sondern war praktisch gesellschaftskonform, weil einmal Frauen ein anderes Selbstbild von sich, von ihrer Rolle hatten. Viele sind in die Berufstätigkeit gegangen. Viele haben auch gesagt, Familie kann nur wirklich funktionieren, wenn Frauen und Männer, also Männer und Frauen, Frauen und Männer zusammen erziehen, zusammen die Familie managen. Und daher hat sich die Zielgruppe in der Mütterschule so weit weiterentwickelt, dass man dann den Namen entsprechend angepasst hat und Familienbildungsstätte daraus geworden ist. Und in der Zeit, Ende der 60er Jahre, ist dann auch die BAG der Mütterschulen zur BAG der Familienbildungsstätten umbenannt worden. Das war dann sozusagen auch auf Bundesebene von der Begrifflichkeit her der Auftakt zu den Familienbildungsstätten.
Also die 60er Jahre haben da auch Sie revolutioniert. Ja. War das denn jetzt sozusagen nur die Namensgebung oder standen dann wirklich auch die Papas am Herd bei den Kochkursen?
Leider nicht. Leider bis heute nicht. Aber die Funktion von Vätern, die wichtige Rolle von Vätern in der Familie wurde jetzt bewusst mehr in den Kursen thematisiert. Man hat sich natürlich bemüht, Väter auch in Kochkurse zu bekommen, also auch über das praktische Tun zu bekommen. Aber der Bereich ist immer noch ausbaufähig, um es mal vorsichtig zu sagen, ausbaufähig.
Bei den Familienbildungsstätten sind ja heute auch ganz viele Eltern-Kind-Kurse im Programm. Also die Kurse, wo ja immer noch viele Mamas, aber jetzt ja auch mehr Papas, wegen der Elternzeit ist das ja auch einfacher geworden, mit ihren Babys und Kleinkindern zu ihnen in Kursen kommen und zusammen spielen, singen, die Babys werden massiert und so weiter. Wann sind solche Kurse entstanden?
Puh, ich meine, die hätte es auch schon relativ früh gegeben. Ich glaube, das war so zeitgleich zu dem Kochen und Nähen, gab es natürlich auch die Frage nach Erziehung. Ne? Und was heute so ist und was manchmal auch vergessen wird, ist, es gab ja schon auch einen Auftrag, also Eltern auch eine Anregung zu geben, wie kann der Kontakt zum Kind aufgebaut werden, was brauchen Kinder in bestimmten Altersstufen. Also das sind ja eigentlich die klassischen Eltern-Kind-Angebote, wo, glaube ich, so in der Öffentlichkeit oft gedacht wird, ja okay, die gehen da hin und spielen mit ihren Kindern, aber für uns steht da ja schon auch ein Bildungsauftrag hinter und der ist ich gucke Gislinde jetzt mal an, in den 60er Jahren hatten wir den natürlich auch schon und gab es diese Angebote auch.
Jetzt waren wir ja gerade so in den 60er Jahren. Sie wurden von der Mütterschule zur Familienbildungsstätte, mal ganz grob gesagt. Wie hat sich es dann von den 60ern bis heute weiterentwickelt?
Ich denke, stetig genau so weiterentwickelt, wie sich auch Familie weiterentwickelt hat. Also wir sprechen heute ja auch von anderen Familienbegriffen. Es gibt immer noch die Eltern-Kind-Kurse, es gibt auch immer natürlich noch die Koch- und die Nähkurse. Ich denke, das, was schwerpunktmäßig ist, ist wirklich zu sagen, es gibt eine Unterstützung in der Gestaltung des Familienalltages. Das ist, glaube ich, so das, was unser Leitfaden ist an der Stelle. Und natürlich finden Sie bei uns immer noch die Eltern-Kind-Gruppen ganz genau. Sie merken aber auch da den Wandel der Zeit. Also wir haben da aktuell schon auch wieder eine Veränderung. Dadurch, dass die Kinder mit U3, also unter 3, in die Kitas kommen, verändert sich das natürlich bei uns auch wieder. Das heißt, Sie können eigentlich sagen, unsere Arbeit verändert sich mit dem, wie sich Gesellschaft verändert oder wie sich eben Familie und Lebenswelten verändern.
Ja, da gucken wir auf die heutige Zeit gleich nochmal und wollen auch mal darüber sprechen. Ihnen beiden liegt ja gute Familienbildung am Herzen, was dazu führt, dass Familienbildung qualitativ hochwertig ist. Das wollen wir gleich gucken. Ihnen aber schon mal ganz herzlichen Dank für jetzt und dass Sie heute bei uns sind. Wir sind im Gespräch über Bildungsangebote für Familien mit Kerstin Rau-Berthold, die die Familienbildungsstätte in Mönchengladbach leitet, und mit Gislinde Fischer-Köhler, die den katholischen Interessenverband von rund 80 Familienbildungseinrichtungen leitet, die BAG. Was macht denn jetzt ein Bildungsangebot für Familien zu einem guten Bildungsangebot für Familien?
Ein gutes Angebot ist, wenn man die Interessentinnen und Interessenten da abholt, wo sie gerade stehen, dass man ihnen nichts überstülpt, sondern dass man Qualitätskriterien vorher entwickelt hat, wie man die Erziehungskompetenz, die wir erstmal bei allen Eltern voraussetzen, weiter stärkt und weiter fördert. Und diese Qualitätskriterien werden immer jeweils den Bedürfnissen und den pädagogischen Konzepten angepasst. Es ist nichts Starres, sondern ein Prozess.
Was sind denn heute die Renner bei Ihnen in der Familienbildungsstätte in Mönchengladbach?
Also wir haben nach wie vor noch einen großen Run auf die PKIP-Kurse, also im ersten Lebensjahr. Bei uns in Mönchengladbach hat es sich sehr eingespielt. Wir haben sehr, sehr viel Angebote im Bereich von Lernförderung, also wo es dann halt bei den älteren Kindern um Unterstützung in der Schule geht.
Also sowas wie Nachhilfe?
Ja, Nachhilfe könnte man so sagen. Wobei wir ja immer auch den Wert darauf legen, neben reiner Wissensvermittlung noch etwas anderes mit zu vermitteln. Ich denke, das ist eben auch so der Schwerpunkt der Familienbildung. Das heißt, wir gucken auch immer noch, was sind so die Themen, die hinter den Lernschwierigkeiten liegen. Das ist so, Renner. Wir sind auch anerkannter Träger für Integrationskurse. Also Integrationskurse ist ein großer Renner. Und es gibt speziell bei uns in Mönchengladbach einen ganz, ganz großen Run auf die Kochkurse. Also das hat sich irgendwie sehr gehalten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was wir so aus unserer Tradition mitnehmen. Wir haben dort sehr viele Kursleitungen, die viele Jahre schon bei uns sind, die Namen haben. Und es geht gar nicht mehr nur darum, zu kochen zu lernen, sondern es geht dann auch schon mal noch mal eher so exklusive Speisen herzurichten. Männerkochkurse ist der absolute Renner bei uns. Also da ist mehrmals in der Woche ist die Küche voll mit kochenden Männern. Also das sind so die Highlights, sage ich jetzt mal, die wir jetzt speziell in Mönchengladbach haben.
Es fängt also an von den Kursen mit Babys und geht hin bis zu langjährigen Vätern, die exklusives Kochen noch mal bei Ihnen ausprobieren wollen. Das heißt, man kann eigentlich in jeder Lebenssituation, in der sich Familie befindet, bei Ihnen einen netten Kurs finden.
Ja, das könnte man so sagen. Und ich glaube, das ist auch so. Gerade jetzt, wenn Sie die Herrenkochkurse nochmal ansprechen. Also wir haben dieses Angebot Kochen für pensionierte Männer. Also das sind in der Tat Herren, die früher mit ihren Kindern schon zum Väter-Kinderkochen gekommen sind. Also die so ein Stück weit mit dabei bleiben. Nebenbei haben wir ja auch jede Menge Angebote zu allen Lebensfragen, die es gibt. Pädagogische Fragen, aber auch theologische Fragen, Auseinandersetzung mit dem Leben. Von daher kann man das, glaube ich, schon so sagen. Ja, von Anfang bis zum Ende.
Und Sie als Bildungsfachfrau haben ja sowas im Kopf, was Sie gerne anbieten möchten. Also zum Beispiel Fachvorträge zu pädagogischen Themen. Und dann gibt es immer so das, was gut läuft. Also wie kriegt man da so Angebot und Nachfrage zusammen, dass man einerseits das anbietet, was die Leute wollen und auf der anderen Seite auch so seinen Bildungsauftrag an den Mann und an die Frau kriegt?
Ja, das ist eine spannende Frage und macht unseren Job, glaube ich, auch immer wieder spannend und auch flexibel und auch abwechslungsreich. Wir bemühen uns schon auch, an unseren Teilnehmern sehr nah dran zu sein, Bedürfnisse zu erfragen und aus diesen Bedürfnissen dann eben auch wieder weitere Themen zu machen. Wir sind natürlich ein bisschen gebunden, zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen an das Weiterbildungsgesetz. Also es muss dann natürlich auch Familienbildung sein, damit wir dann doch die entsprechenden Fördergelder bekommen. Aber ich denke, das ist unser Job. So arbeiten wir mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen. Ne? Heißt auch natürlich ständig ein Ohr dran zu haben. Ne? Was interessiert die Menschen? Was sind die Themen, die da sind?
Mhm. Und da ist die BAG dann ja sowas wie auch ihr Dienstleister, ja, auch für Fortbildungsangebote. Was ist denn bei Fortbildungsangeboten für die Bildungsprofis gerade so en vogue?
Also wir haben drei unterschiedliche Bereiche, könnte man sagen. Einmal die Fortbildung für die Leitungskräfte. Da geht es heute vorrangig um Managementtechniken, weil ein gut ausgebildeter Pädagoge oder Pädagogin hat von Anfang an nicht die große Managementerfahrung. Also das ist ganz wichtig, weil Familienbildungseinrichtungen sind große Häuser, die man managen muss.
Dann lacht die Frau Raubert heute.
Ja, nicht nur das pädagogische Angebot immer dem guten Mainstream anzupassen und mitzugehen, den gesellschaftlichen Bedingungen entsprechend mitzugehen, sondern auch diese Häuser wirtschaftlich zu managen. Und das unterschätzt man, glaube ich, ganz, ganz oft, wie schwierig das ist, in Zeiten von zurückgehenden öffentlichen Geldern trotzdem ein Angebot vorzuhalten, was dem Sozialraum entspricht, aber auch was den Qualitätskriterien entspricht. Und das, glaube ich, ist die ganz große Herausforderung heute bei den Leitenden und bei den festangestellten pädagogischen Personal. Und da unterstützen wir durch unsere bundesweit angebotenen Fortbildungen sehr. Wir bieten auch fürs pädagogische Personal Fachkonferenzen an, Expertenhearings, wo ganz konkret eine einzige Frage, die gerade aktuell im Raum steht, wie zum Beispiel jetzt, wie integrieren wir Flüchtlingsangebote in unsere Arbeit, wie können wir da gute Bildungsangebote vorhalten, weil wir machen keine Sozialarbeit, wir sind eine Bildungsinstitution. Es gibt Schnittstellen, aber es ist nicht identisch.
Und das unterschätzt man ja auch ganz stark, wenn man jetzt bei Ihnen einfach so einen Kurs mitmacht, ob er jetzt Liedergarten heißt oder Kinderfragen nach Glauben und Leben oder wie Ihre Kurse alle heißen, was dahinter so steckt. Also für uns ist das ja jetzt gerade so ein kleiner Blick hinter Ihre Kulissen und da machen wir gleich dann nochmal weiter. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für diesen kleinen Einblick in das alles, was hinter so einer Familienbildungseinrichtung steckt. Das Thema ist heute die Familienbildung. Mit der Mütterschule fing es mal an. Inzwischen sind die Familienbildungsstätten fast überall zu finden und sehr beliebt. Und warum das so ist und wie sich die Angebote für Familien da weiterentwickeln, darum geht's heute. Ich bin Susanne Becker-Huberti, grüße Sie. Herzlich willkommen nochmal bei uns bei das Thema. Die Frage ist heute, was macht ein Familienbildungsangebot zu einem guten Familienbildungsangebot? Und das ist seit 60 Jahren auch Auftrag und Motivation für die BAG. Die BAG, das ist die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung. Klingt erstmal sperrig, ist aber im Prinzip einfach mal die Interessenvertretung, die auch Fortbildungsangebote macht und vieles, vieles andere. Und Gislinde Fischer-Köhler und Kerstin Raub-Berthold sind heute hier, um darüber zu berichten. Schauen wir mal auf ein paar sehr erfolgreiche Projekte der BAG, zum Beispiel das Projekt Kultur macht stark. Worum geht es bei dem Projekt Kultur macht stark?
Das Projekt Kultur macht stark ist ein bundesweites Projekt, gefördert vom Bundeswissenschaftsministerium. Da leiten wir zum Beispiel Gelder vom Bundesministerium an die einzelnen Einrichtungen vor Ort weiter und die entwickeln ganz neue Angebote für Jugendliche aus benachteiligten Familien, um diese Jugendlichen an Kultur heranzuführen.
Könntest du mal ein Beispiel nennen für so Angebote, die da entwickelt wurden?
Ja, zum Beispiel unsere Mitgliedseinrichtung, die Familienbildungsstätte in Koblenz, hat Kulturbotschafter ausgebildet im mittelrheinischen Raum. Und zwar die Kultur anhand von Burgen, die es im Rheinland gibt, haben die Burgen erkundet, haben ein entsprechendes Schauspiel dazu entwickelt, die Bühnenbilder gemalt, sich erkundigt, was ist eine Burg, warum steht die hier, wie lange steht die hier schon, warum ist sie wichtig für unsere Kultur, und dann das in ihren Alltag mit ihren Sprachmöglichkeiten, mit ihren medialen Kenntnissen, die sie haben, bis hin zu Rap, vorgestellt, ihren Eltern vorgestellt und dadurch auch gezeigt, ja, uns ist Kultur auch wichtig. Und wer stolzer war, die direkten Jugendlichen oder die Eltern, würde ich sagen, die Eltern.
Also haben sie da gleich auch die ganze Familie irgendwie erreicht über die Jugendlichen und ja, Kultur zu was Selbstverständlichem gemacht, was Spannendem, was auch die Kinder und Jugendliche aktiviert hat.
Also und dadurch auch gezeigt, dass Kultur nichts nur für die Mittelschicht ist, für das Kulturbürgertum, sondern dass Kultur in Deutschland jeden bereichert, wenn man es gut aufbereitet.
Ein anderes Projekt, das mir aufgefallen ist auf Ihrer Internetseite, heißt Elternchance. Worum geht es bei der Elternchance?
Elternchance 2 ist das jetzt schon. Wir haben vor 3 Jahren angefangen mit dem Bundesfamilienministerium, Hauptamtliche und Nebenamtliche aus Familienbildungseinrichtungen weiterzubilden in einer Fortbildung zur Elternbegleiterin, auf dem Hintergrund, dass ein dialogischer Ansatz, also Eltern und das professionelle Personal stehen sich gleichberechtigt gegenüber, weil Eltern mindestens genauso viel Wissen über Erziehung haben wie die Profis. Und durch diesen dialogischen Ansatz soll nochmal deutlich werden, dass es eine Partnerschaft gibt zwischen Eltern und Familienbildung.
Wenn ich das richtig verstehe, zielt das ab auf die Atmosphäre im Kurs. Also da ist dann nicht eine Kursleiterin, die hat das ganze Wissen, oder ein Kursleiter, der hat das ganze Wissen und erzählt mal den Familien, wie dazu geht, sondern im Dialog, die Eltern sind genauso kompetent wie die Referenten, wird dann irgendwas Neues entwickelt, wird darüber gesprochen.
Ja. Also die werden praktisch da abgeholt, wo sie stehen, mit ihren Fragen, aber auch mit ihren Kompetenzen. Weil es ist ja häufig heute so, in den Zeitschriften, in den Medien zu hören, die Eltern können das nicht mehr, die haben keine Ahnung, wir müssen sie von Grund auf erstmal an ihr Elternsein gewöhnen. Den Ansatz haben wir nicht. Wir gehen davon aus, dass erstmal jedes Elternpaar gewillt ist, ihre Kinder gut zu erziehen, in die Gesellschaft zu integrieren. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht so gelingt, dann unterstützt Familienbildung. Aber eigentlich liegt die Kompetenz der Erziehung bei den Familien.
Das ist schon mal interessant, mit welchem Ansatz Sie da auch angehen, mit welchem Menschenbild Sie da auch angehen. Also Sie verstehen sich nicht als sozusagen Ratgeber, sondern eher als Unterstützer.
Als Kollegen und Kollegin, als Partner im Erziehungsprozess.
Ja, jetzt haben wir vom Kultur macht stark gehört, von Elternchance und von solchen und anderen Projekten. Kann man bei Ihnen auf der Homepage lesen, familienbildung-deutschland.de. Und als ich mir Ihre Internetseite angeschaut habe, da sind mir auch die Best-Practice-Beispiele auf der Seite aufgefallen. Eines heißt zum Beispiel der rote Faden, und das ist gleich unser Thema. Immer um diese Zeit geht es hier 2 Stunden lang ausführlich um ein Thema. Und heute haben wir da die Familienbildung gewählt, also Bildungsangebote für Familien, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Kurse, Väter-Söhne-Kochen, Babysitter-Kurse für Jugendliche, Glaubenskurse für Kinder und viele, viele andere Kurse, die es so gibt. Zum Beispiel auch den Kurs Der rote Faden. Der ist bei Ihnen angesiedelt, Frau Raubertold. Erzählen Sie uns was über den roten Faden.
Ja, der rote Faden, also der Gesamttitel heißt eigentlich Der rote Faden, Pünktchen, Pünktchen, für eine Erziehung ohne Machtkämpfe. Also es geht ein Stück weit darum, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und sich so die alltäglichen Situationen, die, glaube ich, jede Mutter, jeder Vater kennt, ne, das Kind möchte in eine andere Richtung als man selber, wie gehen wir damit um, um da Handlungsideen für den eigenen Alltag zu entwickeln. Der Ursprung, warum es 2003 entwickelt worden ist, ist so der Gedanke gewesen, natürlich gibt es jede Menge Erziehungsratgeber, Eltern lesen auch sehr viel von diesen Erziehungsratgebern, sind aber oft verzweifelt, weil sie das dann ausprobieren, was sie gelesen haben, und feststellen, dass es nicht funktioniert in ihrer Familie. Und unser Gedanke war halt, im Kontakt mit den Eltern, vielleicht Hinweise zu geben oder Anregungen zu geben, wie man vielleicht mit einem trotzenden Kind umgehen kann, aber trotzdem auch die mit in den Blick zu nehmen, dass jedes Kind anders ist, dass jede Mutter anders ist und dass jeder Vater anders ist. Und von daher so die Herausforderung ist, so seinen eigenen Weg zu finden.
Da ist dann die Bildungsstätte besser als das Buch. Ist denn dieser Kurs jetzt immer auch sehr gefragt?
Ja, also vielleicht auch das finde ich ganz schön, vielleicht nochmal zu dem Thema Familienbildung. Wie entstehen bei uns solche Konzepte? War ursprünglich ein Kurskonzept, den ich als Kursleiterin selber mal angeboten habe. Und der hat dann so viel Resonanz gefunden bei den Eltern, dass ich alleine diese Anfragen gar nicht mehr bewältigen konnte. Daraufhin haben wir das dann damals als Einrichtung, als ein unserer Konzepte entwickelt und auch den Titel patentieren lassen.
Der rote Faden.
Der rote Faden, ganz genau. Und haben dann auch dazu ein Fortbildungsangebot für Kursleitungen konzipiert, die eben jetzt fortgebildet werden und die dann eben mit diesem Konzept weiterarbeiten. Wir haben im Moment im Kreis Viersen, Krefeld, Mönchengladbach annähernd 25 Kursleitungen, die in dem Bereich geschult sind und mal mehr oder mal weniger Kurse geben. Ne? Das ist ein Kurs, der ist sehr gefragt in den Familienzentren, ne, spricht so hauptsächlich die Altersstufe der 3- bis 8-Jährigen an. Das, wo ich immer so sage, da fängt es an spannend zu werden, ne, wenn die Kinder halt durch ihr Sprachvermögen auch ihre Eigenart, ihre Persönlichkeit entwickeln, ne, dann sind Eltern einfach nochmal anders gefordert. Ne, und von daher ist das so ein Angebot, was dort immer wieder auch angeboten wird.
Es fängt also mit so einer Idee an, man merkt, das kommt an und dann wird der Faden sozusagen weitergesponnen. Genau. Jetzt ist der rote Faden von anderen auch übernommen worden. Jetzt haben Sie gesagt, das ist so ein Kursangebot, ja, wo große Nachfrage herrscht. Was sind denn so weitere Themen, wo Sie merken, ja genau da brauchen Familien heute Unterstützung. Das ist das, wo es den Familien auf den Nägeln brennt.
Also es ist sicherlich das große Thema Erziehung. Ne? Also das sehen wir auf, in allen Ebenen, ob das jetzt der rote Faden ist, ob das starke Eltern, starke Kinder ist, ob es Fragen zur Trotzphase sind. Also es sind immer wieder diese Themen, die Auseinandersetzung, wie kriegen wir eben die Kinder gut groß, ich sage das mal so in Anführungsstrichelchen, ne? Das ist ja das, was Frau Fischer-Köhler vorhin so sagte, alle Eltern wollen gute Eltern sein, alle Eltern möchten gerne, dass ihre Kinder gut auf den Weg kommen. Ich betone das gut immer so, ich finde, was wir unter gut verstehen, obliegt jedem selber. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Und da sind wir als Familienbildner auch nicht diejenigen, die das vorgeben und sagen, ihr müsst das und das machen, damit ihr gut seid, sondern eher den Weg zu sehen, welche Ressourcen sind da, was gibt es an Unterstützungsleistungen, ne, und was kann eine Familie da auch leisten.
Und dann wird auch klar, warum, sagen wir mal, so ein Tipp in einem Buch ganz nett ist, aber der für die Familie passen muss und dann ja so ein Bildungskurs noch mal weitergehen kann, als ein Buch das tun kann.
Ganz genau, so ist es. Ne? Was auch noch mal anders ist als in einem Buch, und die Eltern schätzen das sehr. Eltern sind gerne mit anderen Eltern zusammen und hören mal, wie läuft es woanders. Ne? Man hat ja so als Mutter, ich kenne das von mir selber auch, so immer das Gefühl, das eigene Kind ist das Schlimmste,
das Trotzigste überhaupt,
ne, und macht den meisten Mist an der Stelle. Es ist unglaublich entlastend zu hören, dass es in anderen Familien ganz genauso ist. Ne. Und das ist auch schon, sage ich mal, der erste Erfolg, sage ich mal, in dem Kurs, ne, nämlich Entlastung zu schaffen. Ne, dass Eltern merken, das gehört auch dazu. Und das ist auch Job der Kinder, mal zu trotzen oder was anderes zu wollen als Eltern. Ne. Ich glaube, das sind so diese Erfolgsrezepte oder das verstehen wir auch als unseren Auftrag, mit Familien zu arbeiten.
Das ist schön, dass wir bei uns heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Leiterin der katholischen Familienbildungsstätte in Mönchengladbach, Kerstin Raub-Berthold. Und Sie, Frau Gieslinde Fischer-Köhler, frage ich gleich nochmal, Sie sind ja so für die Lobbyarbeit für die Familienbildungsstätten da. Das macht die BAG seit 60 Jahren. Wie überhaupt Lobbyarbeit funktioniert, die politische Lobbyarbeit, die innerkirchliche, da will ich Sie gleich nochmal drauf ansprechen.
Um Familienbildung geht's heute und um die Lobbyarbeit dafür. Wie funktioniert eigentlich Lobbyarbeit überhaupt? Das frage ich meine Gäste gleich. Ich bin Susanne Becker-Huberti. Hallo.
Schön, dass Sie domradio.de hören. Das Thema hier um Familienbildung geht's heute. Und wenn Sie schon mal einen Kochkurs in der Familienbildungsstätte besucht haben oder einen Eltern-Kind-Kurs oder einen der vielen, vielen anderen Kurse, das ist genau das, worüber wir heute sprechen. Zwei Expertinnen für das Thema Familienbildung sind heute hier Und beide sind von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung, die für die Interessenvertretung von ja ungefähr 80 Einrichtungen sorgt. Es geht also um Lobbyarbeit, politische und innerkirchliche. Frau Fischer-Köhler, wie geht eigentlich diese berühmte Lobbyarbeit? Sie sind da Expertin für.
Wenn ich das mal genau wüsste. Lobbyarbeit, denke ich, geht immer nur Step by Step. Dass man also schaut, wo ist die politische Interessenvertretung auf Bundesebene, aber auch genauso gut, wo ist unsere Interessenvertretung, was vertreten wir derzeit? Und es ist ein ständiger Dialog zwischen dem Bundesfamilienministerium, von dem wir auch einen Großteil unserer Finanzierung bekommen. Dankenswerterweise bekommen wir das, sodass wir auch unsere Fachstelle finanziert bekommen und auch unsere Fortbildungsangebote. Und da ist immer die große Frage, wer bestimmt die Themen, die wir als Lobby verstehen? Und die Politik hat sehr starkes Interesse in den letzten Jahren, ihre Themen bis an den Ort der Familienbildung runter zu definieren und auch durchzusetzen durch Projekte, durch bestimmte Fördermaßnahmen. Und wir aber auch gleichzeitig immer sagen, ja, wir sind aber auch verantwortlich, dass unsere Themen, die wir von den Eltern und aus den Einrichtungen definiert bekommen, an die Politik bekommen. Das ist nicht immer reibungslos, aber sehr spannend. Und letztlich glaube ich, dass die Politik und wir an einem Strang ziehen, weil dem Wohlergehen der Familie wird immer noch eine große Priorität beigemessen.
Jetzt mal ein Beispiel. Also das Familienministerium will bestimmte Themen durchbringen. Was ist das zum Beispiel?
Also zum Beispiel Elternchance. Das Projekt, was wir jetzt bundesweit auch mitbetreuen, war eine Idee des Familienministeriums. Und dann werden alle bundesweiten Träger der Familienbildung, also die Konfessionellen, die Paritäten, das Deutsche Rote Kreuz, andere Interessenvertretungen, die Familienbildung machen auf Bundesebene, eingeladen. Das wird vorgestellt. Und dann beginnt die Diskussion, was ist aus unserer Sicht wichtig und was ist als politische Botschaft des Ministeriums wichtig. Und da finden wir dann einen Kompromiss, wie das Projekt auszusehen hat.
Und umgekehrt sagen Sie, Sie haben das Ohr bei den Leuten, wissen, was für Themen die Eltern wirklich wollen. Wie bringen Sie das wieder zum Familienministerium?
Also wir haben regelmäßig Joe-Fix-Sitzungen in Berlin. Und da haben wir schon die Chance, die Interessen der Eltern, der Familienbildungseinrichtungen vor Ort gebündelt vorzutragen und zu sagen, können wir nicht gemeinsam diese und diese Idee entweder in einer Fortbildung platzieren oder auch in einem größeren Projekt mit Projektträgern zusammen, anderer Couleur zusammen, um das wirklich in die Breite zu bringen.
Jetzt sind Sie ja eine katholische Einrichtung, also Sie vertreten die katholischen Familienbildungseinrichtungen. Wie merkt man denn bei so einer Familienbildungsstätte, dass sie eine katholische Familienbildungsstätte ist?
Also nicht, indem wir einen katholischen Kochkurs machen. Kochkurs ist Kochkurs. Aber ich glaube, dass die Atmosphäre des Hauses und wie die Fachkräfte mit Menschen umgehen, schon sehr geprägt ist, positiv geprägt ist von dem Auftrag, den wir als konfessionelle Träger haben. Und ich habe mal so den Slogan entwickelt, Familienbildung gibt dem Evangelium ein Gesicht, weil Evangelium ist ja für viele heute sehr abstrakt, sehr weit weg aus ihrem Leben. Und Familienbildungseinrichtungen zeigen, wie Kirche auch sein kann. Wenn man so die ganzen kirchlichen Dienste nimmt, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Pfarrgemeinde vielleicht im Zentrum steht und als Ellipse so die Familienbildung darum rumkreist, an einigen Punkten eng an der jeweiligen Pfarrarbeit beteiligt ist, aber auch mit Themen weit ab von der Ellipse ganz an den Rändern arbeitet und dadurch auch die Chance hat, Familien zu erreichen, die eine Pfarrgemeinde, ein bestimmter Pastor, ein bestimmter Kreis nicht erreicht. Das ist die Chance, denke ich, von Familienbildung im katholischen Raum.
Und bei Ihnen gehört es aber dann auch dazu, dass Sie nicht nur Lobbyarbeit in Richtung Politik leisten, sondern auch innerkirchliche Lobbyarbeit, so stelle ich mir das vor, dass das auch ein Auftrag von Ihnen ist.
Ja, wir haben vor Jahren auf Initiative der katholischen BAG einen runden Tisch zusammen mit der Bischofskonferenz gegründet, in dem sich also alle Institutionen auf katholischer Ebene, die irgendwas mit Familie zu tun haben, regelmäßig treffen. Und wir vertreten da die Institutionen der Familienbildung. Und dadurch kommt so ein erstmal sehr viel Know-how auf den Tisch. Wir diskutieren, was kann Familie weiterentwickeln, auch in Bezug auf ihren konfessionellen Auftrag.
Und wohin sich das so in den nächsten Jahren noch mal entwickelt, also wie Familienbildung vielleicht in 5, in 10 Jahren ausschauen könnte, darüber möchte ich mit Ihnen gleich noch mal ein bisschen philosophieren. Erst noch mal ganz herzlichen Dank und gleich sprechen wir mal so über die Zukunft der Familienbildung. Das Thema, es geht um die Familie heute bei das Thema, um Familienbildung ganz genau, also um Kurse für Familien und für einzelne Familienmitglieder. Über Trends und aktuelle Herausforderungen haben wir gesprochen. Welche Entwicklungen sind denn so abzusehen? Also Sie leiten die Familienbildungsstätte in Mönchengladbach, Frau Berthold. Wo glauben Sie, geht die Reise hin?
Ja, also sie wird auf jeden Fall weitergehen. Das finde ich ist erstmal der Punkt, weil es wird Familienbildung immer geben müssen, weil es immer Familien geben wird, wie immer sie auch aussehen. Wir haben natürlich stark mit veränderten Familienbildern zu tun. Wir haben mit anderen Aufträgen zu tun. Wenn wir früher so davon ausgegangen sind, es gibt die Familienbildungsstätte, zu der die Leute hinkommen, um die Kurse zu besuchen, ist eigentlich jetzt die Tendenz so, und ich denke, da wird es auch in den nächsten Jahren hingehen, dass wir zu den Familien gehen. Also es wird weitaus mehr dezentrale Angebote geben. Wir arbeiten jetzt schon viel mit Familienzentren, Kindergärten zusammen, ne? Das heißt, wir bemühen uns, die Angebote dorthin zu bringen, wo die Menschen sind, die sie haben möchten. Das ist eine andere Struktur. Das bedeutet auch für die Arbeitenden in der Familienbildung natürlich auch ein anderes Arbeiten. Aber da wird es hingehen. Wir sprechen immer davon, bis jetzt gab es eben so eine Com-Struktur. Wir werden uns weitgehend in die G-Struktur umwandeln. Ne? Vielleicht wird es so, wie auch tatsächlich in den Anfängen sein, also ich spinne jetzt mal einfach so weiter, dass es ein kleines Stammhaus gibt, aber ganz viele Außenstellen. Also so haben wir mal angefangen, dann sind die Stammhäuser größer geworden und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch wieder so ein Stück weit entwickeln wird. Wir werden sicherlich die Entwicklungen aufnehmen müssen, also unser Schwerpunkt eben der Familienbildung der 0- bis 3-Jährigen schwerpunktmäßig verändert sich ja jetzt schon stark.
Weil die Kinder viel früher in den Kindergarten, in die U3-Betreuung gehen.
Genau, ne? Das heißt, wir müssen auch so ein Stück gucken, dass wir die Familien binden. Also so ein Eltern-Kind-Kurs war oft der Einstieg in Familienbildung. Also die Eltern sind auch, wenn die Kinder in den Kindergarten gingen, geblieben in Kochkurse, in Nähkurse, in Persönlichkeitsbildungskursen, wie auch immer. Das heißt, wir müssen da nochmal stärker gucken, wie kriegen wir das auch hin, dass es diese Verbindlichkeit und auch diese Zugewandtheit zu uns weiterhin gibt. Aufgaben haben wir massig in der Zukunft, also das ganze Thema auch zunehmend Familien, die aus anderen Herkunftsländern zu uns kommen, zu integrieren, ist jetzt schon, fängt an. Ne? Wir organisieren weitaus mehr auch spezielle Eltern-Kind-Angebote für Familien mit Fluchterfahrung. Ne? Ich denke, das ist eine große Herausforderung. Ne? Eine sich wandelnde Gesellschaft spiegelt sich immer im Familienbild über. Es geht ja gar nicht anders. Also wenn ich Familie als das Kernstück unserer Gesellschaft sehe, wird es da immer wieder genau diese Verbindungen geben. Es wird für uns Planenden, glaube ich, an manchen Stellen etwas schwieriger, weil das, was wir gerade schon unter Lobbyarbeit angesprochen haben, wird eine große Rolle spielen. Finanzen spielen eine große Rolle. Es müssen sich vielleicht auch Strukturen verändern in den Angeboten, also auch in der Finanzierungsstruktur, damit wir diesem Auftrag auch gerecht werden können. Denn ich glaube, wir werden zunehmend auch mit Menschen zu tun haben, die die Kurse nicht mehr unbedingt so bezahlen können. Also wir leben ja jetzt auch viel von den Gebühren, die eingenommen werden. Also da muss es sicherlich auch nochmal Veränderungen geben. Ne?
Also Ihr Job als Leiterin von so einer Familienbildungsstätte, das ist so ein richtiger Managerinnenjob.
Ja, das kann man glaube ich so sagen. Ja, ja, das stimmt schon. Ja.
Und Sie haben gesagt, Familienbildung, das wird immer weiter gefragt sein. Also wir haben jetzt über die vergangenen 60 Jahre Familienbildung so ein bisschen gesprochen. Mit den Mütterschulen fing es an und heute gibt es ganz viele Kurse für ganz viele verschiedene Zielgruppen. Die Integrationskurse haben Sie genannt, also Sprachen lernen. Kochkurse sind weiterhin der Renner, die Eltern-Kind-Kurse sowieso, wobei das sich jetzt vor allen Dingen auf das erste Lebensjahr bezieht. Ja. Und da muss man dann auch einfach gucken, wie man so das lebensbegleitende Bilden dann weitergestaltet. Also kann ich mal sagen, auf weitere muntere 60 Jahre.
Ja, so von uns beiden nicht, aber die Familienbildung schon, ja, sicher.
Also vielen Dank an meine Gäste. Ich bin gespannt, gerne, wie sich die Familienbildung so weiterentwickeln wird. Und wir werden natürlich da auch ein Ohr dran haben. Die Sendung können Sie im Internet nachhören. Da gibt es die dann auch als Podcast zum Runterladen. Danke an meine Gäste, an die beiden Bildungsexpertinnen Gislinde Fischer-Köhler, die Leiterin der Fachstelle der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung, und an Kerstin Raub-Berthold. Sie ist Mitglied im Leitungsteam der BAG und die Leiterin der Katholischen Familienbildungsstätte in Mönchengladbach. Ich bin Susanne Becker-Huberti. Ich bedanke mich für Ihr Ohr. Sag tschüss und einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Vielen Dank.